Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Herzlich willkommen am Mikrofon, Alexander Soyer, und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Nächste Woche ist es soweit, die Berlinale beginnt. Am Donnerstag die letzte Kosslick-Berlinale. Einen kleinen Ausblick dazu haben wir am Ende der Sendung. Außerdem haben wir Viggo Mortensen im Interview zu Green Book und wir schauen ein bisschen genauer auf den einzigen wirklichen globalen Fernsehsender Netflix, der nicht nur Serien, sondern nebenbei auch immer wieder großes Kino macht. Zunächst einmal aber die Filmstarts dieser Woche im Überblick. Golden Globe-Gewinner und Oscar-nominiert. Green Book ist die wahre Geschichte von Tony Lip, den man auch als einen der Sopranos-Schauspieler kennen könnte. Doch das kam erst viel, viel später, als sein Roadtrip von New York in die Südstaaten in den frühen 60er Jahren. Als Fahrer des berühmten Jazzpianisten Don Shirley. Tony, gespielt von Viggo Mortensen, Don von Moonlight-Hauptdarsteller und Oscar-Gewinner Mahershala Ali als überaus ungewöhnliche Fahrgemeinschaft. Der eine ein Trickser mit Mafia-Kontakten und wirklich ständig am Essen, der andere ein exzentrischer Exot, Feingeist und natürlich großer Künstler.
Ich habe den Eindruck, Ihre Ausdrucksweise, so charmant sie in New York auch sein mag, könnte etwas Schliff vertragen.
Wie Ausdrucksweise? Also in welchem Sinn jetzt?
Das titelgebende grüne Buch wird im Film zwar nur ein paar Mal erwähnt, ist aber durch seine bloße Existenz Spiegel des gesellschaftlichen Hintergrunds dieses Buddy- und Road-Movies. Darin verzeichnet waren damals nämlich die sicheren Unterkünfte für Schwarze, wenn sie mit dem Auto durch die Staaten unterwegs waren. Regisseur Peter Farrelly, einer der beiden Farrelly-Brüder und damit ausschließlich berühmt für Komödien wie Dumm und Dümmer oder Verrückt nach Mary, Peter Farrelly zeigt in seinem ersten Drama, dass er auch davon eine Menge versteht. Gleichzeitig bringt er die kleinen und großen Konflikte, den Rassismus, das Amerika der 60er, aber mit leichter Hand und überaus menschlich und amüsant auf die Leinwand. Green Book. Der Jahrestag von Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar ist Anlass für die Wiederaufführung von Schindlers Liste, kostenlos für AfD-Mitglieder und für die selbstorganisierten Vorführungen des unabhängig entstandenen Kammerspiels Das letzte Mal. Eine jüdische Familie am Abend des 30. Januars 1933 und da kommt alles und alle Seiten auf den Tisch. Gut gemeinte Kleinkunst, gute Botschaft, aber ohne jede Neuigkeit und Kinogefühl. Nichts ist einfacher als Dekadenz, Gier und Exzesse in unserer Welt bloßzustellen. Die ewige Jagd nach mehr in unserer Generation Wells. So lautet auch der Titel von Lauren Greenfields Dokumentation, in der das Entlarven zwar nicht zu kurz kommt, aber nie Selbstzweck ist. Es ist ein analytischer und gleichzeitig persönlicher Blick in den selbstgeschaffenen Abgrund, vor allem in den USA. Ein kleines Mädchen als Showgirl-Fantasie, ein großes Mädchen mit Porno-Ambitionen, Highschool-Kids in Hollywood, die von Reichtum träumen, ein deutscher Hedgefonds-Manager, der auf der FBI Most Wanted-Liste landete oder ein Versailles-Nachbau in Florida. Lauren Greenfield hat die Themen und Protagonisten all ihrer Reportagen, Fotoserien und Dokumentationen ihrer Karriere hier versammelt und setzt sich gleichzeitig mit den Ursachen dafür, sich selbst und ihrem Leben auseinander. Das ewige Hinterherrennen und die Besinnung als Erlösung. Ein kluger, offenbarender und warmherziger Film. Generation Wells. Ein charmanter Blumenzüchter wird mit Ende 70 zum Drogenkurier für ein mexikanisches Kartell, sogar zum Starkurier mit Sonderbehandlung. Wahre Geschichte, und die fand Clint Eastwood so faszinierend, dass er nicht nur einen Film über diesen Leo Sharp machen, sondern nach längerer Pause auch mal wieder die Hauptrolle spielen wollte. Oder musste. Wer sonst schließlich wäre in Frage gekommen für einen unwiderstehlichen älteren Herrn, der erstmal nicht an viel mehr denkt als an leicht verdientes Geld fürs Autofahren.
Ich habe gedacht, es wäre wichtiger, jemand da draußen zu sein, statt der Versager, der ich in meinem eigenen Haus war.
Wie gewohnt bei Eastwood effizient erzählt, manchmal mit schön trockenem Witz. Vermenschlicht mit der Einsicht, dass man sich lieber um die Familie kümmern sollte, als ums Drogenschmuggeln. Und es ist natürlich immer schön, Eastwood zu sehen. Ansonsten aber hat The Mule wenig mehr zu bieten und dümpelt eher vor sich hin. Die Neustarts der Woche.
Mit 5 Oscar-Nominierungen wurde in der letzten Woche Green Book bedacht. Darunter auch die Nominierung für Viggo Mortensen als bester Hauptdarsteller, der sich von seinen dänischen Wurzeln nicht abhalten ließ, diesmal einen New Yorker Italo-Amerikaner in den 60er Jahren zu spielen. Und auch nicht davon, dass er ordentlich zunehmen und ständig essen musste für die Rolle. Ungefähr auf halber Strecke der Dreharbeiten konnte ich dann oft einfach nicht mehr. Dann haben die Kostümleute mich sofort darauf aufmerksam gemacht. Du hattest wohl einen Salat am Wochenende. Ja, stimmt, musste ich dann kleinlaut zugeben. Also wieder Pasta und Kuchen. Aber Scherz beiseite. Klar, physische Veränderungen sind das, was ins Auge fällt. Wenn Schauspieler extrem zu- oder abnehmen für eine Rolle. Wie De Niro in Wie ein wilder Stier oder Christian Bale für Der Maschinist. Für Viggo Mortensen war das viele Essen von Tony Lip für Green Book aber eher Nebensache.
Anybody can eat. It was just learning to behave like this person.
Jeder kann essen. Wichtiger war zu lernen, mich wie er zu benehmen, zu reden wie er. Es gab ihn ja wirklich und sein Sohn hat am Drehbuch mitgewirkt. Ich wollte also sicher gehen, dass ich das richtig hinkriege. Als Schauspieler ist einem natürlich außerdem bewusst, dass ein paar der besten amerikanischen Schauspieler italienische Wurzeln haben. Auch einige der prägendsten Filme und Serienfiguren der letzten 4 Jahrzehnte waren Italo-Amerikaner. Ich habe die Rolle deswegen sogar erstmal abgelehnt. Ich habe keine italienischen Wurzeln. Aber Peter Farrelly hat mich dann doch überzeugt. Er hat es mir zugetraut und er wollte keinen der üblichen Verdächtigen für Tony Lip. Das gleiche galt für Don Shirley. Er wollte keinen Musiker, er wollte gute Schauspieler, denen man diese Rollen in dieser Geschichte glaubt. Eine Geschichte, aus der man gerade in der heutigen Zeit etwas lernen kann. Über Rassismus, über Vorurteile und den richtigen Weg, miteinander umzugehen. Die Botschaft des Films ist klar, aber unaufdringlich und unstrittig, was für Viggo Mortensen eine weitere Stärke von Green Book ist.
Yeah, I think there's a benefit to it being set in 1962, you know, 56 years ago, in that you look at that, this story, there's not much to argue about.
Es ist hilfreich, glaube ich, dass diese Geschichte 1962 spielt und man gar nicht auf den Gedanken kommt, diese gezeigte Welt dort anzuzweifeln. Da ist nichts, worüber man streiten könnte. Man kann nicht sagen, das ist ein linker oder ein rechter Film. Man kann nicht sagen, das ist ein schwarzer oder ein weißer Blickwinkel. Wir wissen, wie die Menschen damals gedacht haben, wir kennen die Gesetze von damals und wir wissen, dass das Green Book notwendig war, weil der Rassismus so verbreitet war. Ein Straßenführer für sichere Hotels und Tankstellen. Man kann sich also von diesem Film einfach nur unterhalten lassen, aber man kann auch mehr darin sehen, eine Lektion. Die richtige Balance ist entscheidend, denn wenn ein Film unbedingt etwas sagen will, dann schauen ihn meist nur wenige an oder er wird zu ideologisch. Green Book wird vielleicht auch in kleinen Dörfern in den Südstaaten oder in der Schweiz oder sonst wo gesehen, wo es Menschen gibt, die Angst vor dem Fremden oder den Fremden haben, wo es Vorurteile gibt.
Where maybe people do have misunderstandings and conflicts, or usually people get hostile and aggressive or in conflict because they're afraid of the unknown.
Viggo Mortensen zu sehen jetzt in Green Book, der dann aber doch nicht ganz so unkontrovers aufgenommen wurde, wie von ihm beim Interview auf dem Filmfest Zürich im letzten Jahr angenommen. Zu viel Versöhnungskitsch wird da vorgeworfen, dass die Geschichte aus weißer Sicht erzählt wird, dass die Familie von Don Shirley beispielsweise nicht gefragt wurde, sondern nur Tony Lips Sohn und seine Familie. Dass es außerdem ein nostalgischer Rückschritt sei, so von Rassismus zu erzählen. All das lässt sich durchaus begründen, vor allem aber belegt es eines, wie sensibel dieses Thema immer noch ist. Apropos sensibel, so reagieren auch Kinobetreiber, wenn sie das Wort Netflix hören. Und jetzt nochmal mehr, wo die Netflix-Produktion Roma nicht mehr nur ein großer Film ist, sondern auch noch der große Oscar-Favorit. Netflix ist das Tempo unter den Taschentüchern. Und erst jetzt scheinen sich wirklich ein paar ernstzunehmende Konkurrenten zu formieren.
Netflix-Chef Reed Hastings mimt gerne den coolen Manager, wenn er auf mögliche Konkurrenz angesprochen wird. So wie vor 2 Wochen, als Netflix ordentliche Quartalszahlen vorgelegt hat. Da wurde er gefragt, wie er denn den Einstieg des Disney-Konzerns ins Streaming-Geschäft in diesem Jahr beurteilt. Antwort Hastings:
we compete so broadly with all of these different providers that any one provider entering.
Wir konkurrieren mit so vielen Anbietern, die tangieren uns nur am Rande. Wir haben uns auch in der Vergangenheit nicht auf unsere Wettbewerber konzentriert. Wir wollen, dass die Leute mehr Zeit mit uns verbringen. Mittlerweile kommt das Angebot auf weltweit rund 130 Millionen zahlende Nutzer. Insgesamt, so schätzt man bei Netflix, schauen täglich wohl rund 300 Millionen Zuschauer die Inhalte der Plattform.
Im Prinzip haben sie es in wenigen Jahren geschafft, zu einem weltweiten Fernsehsender zu werden.
Das ist der deutschstämmige Journalist Janko Röttgers. Er ist der Silicon Valley-Reporter von Variety, einem der wichtigsten Fachmagazine der Film- und Unterhaltungsindustrie. Für 8 Milliarden Dollar lässt der Dienst auch in diesem Jahr Serien und Spielfilme produzieren. Insgesamt ist von 700 Eigenproduktionen die Rede. Rund 80 Spielfilme sind geplant. Zum Vergleich, Studios wie Warner Brothers produzieren im Jahr um die 20 Filme, bei Disney sind es rund 10. Netflix-Experte Röttgers.
Einerseits sind dabei ein paar ganz große Projekte, für die sie sehr viel Geld ausgeben und große Stars nehmen. Andererseits treten sie gleichzeitig auch so ein bisschen als Indie-Studio auf und machen kleinere Projekte, so Halbdokumentationen und so weiter. Die Zahl an sich selbst sagt, glaube ich, nicht so viel über die Qualität aus. Man kann auch Qualität produzieren, wenn man da nebenbei noch viel Schrott produziert.
Netflix will vor allem international weiter expandieren. Es hat in insgesamt 21 Ländern Produktionen in Auftrag gegeben. Um schnell zu wachsen, gibt der Dienst so viel Geld aus wie kein anderes US-TV-Network. Netflix ist hoch verschuldet, weil es seine Produktionen zum Teil auf Pump produziert. Insgesamt steckt es jetzt wohl mit 8 Milliarden Dollar in den Miesen. Das scheint Netflix aber egal zu sein. Schließlich bewertet die Wall Street das Unternehmen mit rund 150 Milliarden Dollar. Damit ist es noch vor Disney das wertvollste Medienunternehmen der Welt. Netflix versucht, das bestehende Ökosystem der TV- und Filmbranche anzugreifen. Alte und neue Rivalen wollen dagegenhalten. Apple, Amazon und Hulu investieren massiv ins Streaming-Geschäft. Der Disney-Konzern bereitet sich ebenfalls darauf vor, Netflix das Leben schwer zu machen. Janko Röttgers.
Und es gibt wenige Firmen, die wirklich das Potenzial haben, sich neben Netflix als ein großer Streaming-Service zu etablieren. Aber Disney hat möglicherweise so keine Chance.
Ein Beitrag von Markus Schuler über den großen Netflix-Erfolg, der eben nicht nur auf den Fernseher beschränkt ist. Auch auf der Berlinale wird übrigens ein Netflix-Film gezeigt. Und ansonsten so viel in so vielen Reihen und Kinos, dass einem jetzt schon schwindelig werden könnte. Silke Mehring war bei der Berlinale Pressekonferenz Anfang der Woche dabei.
Es ist das letzte Filmfestival, bei dem Dieter Koslick zu dieser Musik auf dem roten Berlinale-Teppich stehen und seine Gäste begrüßen wird. Danach nimmt er seinen berühmten Hut. Noch aber ist keine Wehmut zu spüren.
Ich kenne auch die Location, nämlich das goldene Handtuch. Bitte?
Der goldene Handschuh.
Was habe ich gesagt?
Handtuch.
Ja, diese Golden Edition macht mich noch völlig fertig.
Die Rede ist von Fatih Akins Wettbewerbsfilm Der goldene Handschuh. Und in dem geht's ans Eingemachte oder wie Koslick sagt.
Naja, ich würde es mal allgemein beantworten. So ein Porträt von Massenmörder ist jetzt, sage ich mal, nicht von Caspar David Friedrich ein Gemälde.
Zu den insgesamt 17 Wettbewerbsfilmen gehört auch Grâce à Dieu von François Ozon. Aktueller kann Kino nicht sein, denn das Drama über Missbrauch in der Kirche wird in der Realität gerade vor Gericht verhandelt. Große Themen des Weltgeschehens und ihre Folgen bringen zum Beispiel Filme über die chinesische Ein-Kind-Politik und die Biografie über einen ehemaligen US-Vizepräsidenten auf die Leinwand.
Es ist die Geschichte von dem wirklich unglaublichen Vizepräsidenten Dick Cheney, man könnte auch den Nachnamen weglassen. Und es ist auch die unglaubliche Geschichte des damaligen Präsidenten Bush Junior. Diesen Film muss man sich einfach angucken, um das amerikanische Präsidentensystem zu verstehen.
Gespielt wird Dick Cheney von Hollywood-Star Christian Bale, der auch zur Berlinale kommen wird. Ebenso wie Catherine Deneuve, Diane Kruger, Tilda Swinton und Juliette Binoche. Die französische Schauspielerin ist Jurypräsidentin in einer Jury, der auch die preisgekrönte Sandra Hüller angehört. Ebenso wie Trudy Styler, britische Regisseurin, Schauspielerin und Ehefrau des Musikers Sting. Apropos Musik, auch die Toten Hosen werden beim Festival erwartet. Sie stellen einen Film über ihre Konzerttour vor. Unzählige Stars hat Dieter Koslig in seinen 18 Jahren zur Berlinale geholt und das Festival damit gegen jede Kritik richtig groß gemacht.
Bis auf kleine Hickerchen hat es immer Spaß gemacht. Und 18, für alle, die jüdischen Glaubens sind, also 18 ist eine Zahl, die aufaddiert ergibt, dass man Glück und Geld hat. Und nach 18 Jahren freue ich mich, dass das ein schönes Ende der Berlinale ist, jedenfalls für mich. Ich freue mich auf die Berlinale nächste Woche und wir lassen es noch mal krachen.
Nächsten Donnerstag geht es dann wirklich los. Alle Filme, die wichtigsten Stars und Hintergründe der Berlinale hören Sie dann natürlich auch hier bei uns im Inforadio. Das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.